Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Naomi Watts, Demi Moore, Chloe Sevigny, Calista Flockhart. Es ist ein Schaulaufen berühmter Schauspielerinnen und die gibt es zu sehen in der zweiten Staffel der Serie Feud, Capote vs. The Swans. Ab heute auf Disney Plus und es geht, wie der Name schon andeutet, um das Zerwürfnis des Schriftstellers Truman Capote mit einer Gruppe ultrareicher New Yorker Frauen.
We made New York the capital of the world. The center of everything. Sex, money, an endless adventure.
Ja, darum geht es in der Manhattan High Society der 1960er und 70er Jahre um Sex, Liebe und Abenteuer und eben diese Fehde, Feud. Kritiker und Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter, du hast alle 8 Folgen gesehen. Feud, der Titel, der deutet ja eine Feindschaft an. Capote gegen die Schwäne. Worum geht es denn bei diesem großen Konflikt?
Die Schwäne, das sind oder das waren einige glamouröse, reiche Frauen aus der New Yorker Oberschicht und aus den Spalten bekannt. Also eine war zum Beispiel die Schwester von Jackie Kennedy. Und die Fehde mit Capote, also dem Autor, der in den 60ern und 70ern auch eine zentrale New Yorker Jet-Set-Figur war und sich eben so mit diesen Schwänen geschmückt hat und sie auch mit ihm, die geht auf Indiskretion zurück, kann man vielleicht sagen. Also eigentlich entzündet sich alles an einem literarischen Schlüsseltext und um den dreht sich die ganze Serie. Also den hat Capote verfasst und veröffentlicht 1975 in der Zeitschrift Esquire. Der Text hieß La Côte Basque 1965. Der lässt sich noch online nachlesen bei Esquire. Und aus diesem Text, da wollte Capote eigentlich seinen großen, letztlich unvollendeten Gesellschaftsroman bauen, Answered Prayers. Die Swans, die saßen immer zusammen mit ihrem vertrauten Capote oder auch ihrem Hofnarren, sagen sie manchmal, bei Austern und Champagner beim Lunch in La Côte Basque. Also das ist ein französisches High Society Restaurant gewesen, beim MoMA um die Ecke in Manhattan.
Kenn ich.
Und der, klar, wer kennt's nicht? Ne? Und der skandalöse Text von Capote, der versammelt also eine Gruppe von Frauen, von denen die meisten zwar andere Namen erhalten haben, aber die sind doch halt sehr leicht als die Swans erkennbar. Und der Text protokollierte oder fingierte dann ihren Klatsch über andere New Yorker Promis, ja, über Affären, sexuelle Ausschweifungen, auch um einen vermeintlichen Mord geht es. Und das alles wirklich in ziemlich ätzendem, hartem, vulgären, abfälligen Tonfall. Und die Veröffentlichung dieses Textes, die führte dann eben zum Bruch der, in der Serie sind es vor allem 4 Frauen mit Capote und um diese gesellschaftlichen Konstellationen, diesen Bruch, Capotes Selbstzerstörung mit Alkohol danach, seine Schreibkrise, auch die intimen Freundschaften davor, darum kreist nun die Serie.
Er scheint ihr Vertrauen missbraucht zu haben, aber darüber hinaus erinnert mich die Serie an Reality-Formate. Es scheint um Klatsch und Tratsch, Intrigen zu gehen. Ist das auch so vom Ton Fall her?
Ja, also auf jeden Fall wurde es so vermarktet. Ne? Also der Sender, bei dem die Serie in den USA ursprünglich lief, FX, der hat das tatsächlich als The Original Housewives so ein bisschen angekündigt. Also irgendwie so als eine Urszene für diesen großen, unglaublich erfolgreichen Reality-TV-Komplex in den USA mit den ganzen Real Housewives-Shows und ihren ganzen Ablegern. Der Ton will dann doch was ganz anderes sein und machen. Also es gibt vor allem überhaupt kein Interesse daran, die Swans irgendwie real zu machen. Also ich würde sagen, das ist schon irgendwie eine sehr papierende eine Serie, wenn man das so sagen will. Der Autor John Robin Bates, der ist vor allem auch als Theaterautor bekannt und das kann die Serie irgendwie gar nicht verstecken. Also obwohl sie mir dann fast nicht theatral und künstlich genug ist sozusagen. Sie ist halt einfach sehr dialoglastig und zwar auch sehr redundant und meandernd, was ja diese Reality-Shows auch sind, aber halt gediegen und elegisch sozusagen in der Atmosphäre und Struktur. Also das dreht sich alles in mal kleineren, mal größeren Kreisen um die immer gleichen sozialen Zirkel, dieselben Ereignisse. Das springt dabei auch die ganze Zeit immer in der Zeit, aber kommt irgendwie halt trotzdem nicht von der Stelle.
Also doch eher schwermütig und nicht trashig?
Ja, absolut. Also und eigentlich hätte man, ja, das ist fast ein bisschen irritierend. Eigentlich hätte man bei dem Produzenten von Feud, das ist Ryan Murphy, das ist sozusagen der amerikanische Anthologieserienkönig, der macht zum Beispiel American Horror Story und American Crime Story. Eigentlich hätte man so ein bisschen Exzess und Camp erwarten können, also so Überschussästhetiken. Aber das hat hier nun einen ganz anderen, ja, fast würde- oder weihevollen Ton, obwohl oder ja, vielleicht weil es eigentlich nur um Demütigungen und unwürdiges Verhalten, vor allem eben von Truman Capote geht.
Das heißt, man könnte die Serie auch als ein klassisches Biopic verstehen?
Ja, das ist schon irgendwie ein Biopic und Capote ist dafür halt auch so gefundenes Fressen. Ne? Also gab es auch mehrere Filme und Philip Seymour Hoffman hat einen Oscar gewonnen und Der Darsteller von Capote, Tom Hollander, ist das. Der legt sich halt auch wirklich mächtig ins Zeug. Die ganzen überlieferten Manierismen, die hohe Stimme und überhaupt die Exaltiertheit von Capote halt irgendwie Emmy-preiswürdig zu treffen. Aber erstens finde ich, dass das Klischee des Gay Best Friend, also dieses schwulen falschen Freundes einer reichen Amerikanerin, das hat selbst der Schauspieler schon mal irgendwie aufregender gespielt. Der war nämlich in der letzten Staffel von White Lotus der intrigante Freund von Jennifer Coolidge. Da gab es dann, wer die Serie nicht kennt, ein sehr berühmtes Meme mit dem Satz "These gays, they're trying to murder me." Mhm. Aber das Zweite ist, dass die Serie natürlich sich nicht damit zufrieden gibt, irgendwie nur ein Biopic von Capote und den Swans zu sein, sondern das will schon ein Epochenbild sein und auch ein Spiegel. Und dafür wird dann halt schon auch viel aufgefahren. Also teilweise auch filmisch mit dem Regisseur Gus Van Sant. Auch zum Beispiel mit einer Folge, die in Schwarz-Weiß so als ein fingierter Dokumentarfilm der realen Brüder Maisels daherkommt. Über einen berühmten von Capote veranstalteten Ball. Oder auch mit Unterhaltungen zum Beispiel, die sich die Serie und ihr Capote mit James Baldwin vorstellen. Also wo sich dann zumindest in dem Selbstverständnis von Capote und Baldwin der große weiße Schwule aus den Südstaaten stammende Autor und der große afroamerikanische Schwule New Yorker Autor über Homophobie, Rassismus und Klassismus unterhalten. Aber das dann halt eher mit Begriffen aus unserer Gegenwart. Wir können da ja vielleicht mal kurz reinhören, um so ein bisschen auch den Capote-Tonfall der Serie zu hören.
It's subtle, but it's meant to convey one thing. I am a privileged, wealthy white woman, and I am better than you. And the pecking order speaks volumes. Blacks for labor, gays for entertainment, women for the men to look at, and all of us there to serve them.
Da erläutert Capote so ein bisschen an Baldwin gerichtet die soziale Struktur, wie er das identifiziert. Aber eigentlich muss man sagen, ist dann diese Baldwin-Fiktion, die waren in echt keine richtigen Freunde, in der Serie dann eh nur so eine Art Traumgestalt, Gimmick und um Capote irgendwie kurz weg vom Trinken und wieder zum Arbeiten zu bringen, damit er doch noch dieses Buch fertig macht. Das sollte eben für die dekadente New Yorker High Society dann so ein bisschen die Atombombe oder Guillotine sein. So drückt das der Baldwin der Serie aus.
Aber schlussendlich hat er das Buch ja doch nicht geschrieben. Also könnte man ja auch sagen, viel Wirbel um nichts. Dein Fazit, also so richtig warm geworden scheinst du nicht mit der Serie.
Nee, also es ist auf jeden Fall keine Atombombe und keine Guillotine. Und also wenn, interessant ist schon, dass es halt natürlich um Klatsch und Gossip als Sprengstoff geht, wenn man in der Metapher bleiben will, und auch als Literaturtreibstoff. Aber ich finde halt, dass es wie mit Gossip immer irgendwie, das wird halt auch schnell schal. Und die Serie findet sozusagen keinen anderen echten Treibstoff. Also ja, letztendlich, das ist fast tragisch. Man könnte fast sagen, dass die Serie eigentlich irgendwie einfach wiederholt, woran Capote am Ende wohl literarisch selbst gescheitert ist. Also aus dem Klatsch und Gerücht irgendwie etwas Größeres, Zusammenhängendes zu machen. Also irgendwie ein echtes Zeit- oder Epochenbild. Also das Vorbild war dann immer Marcel Proust für die Salons der Belle Époque. Das war schon die Ambition von Capote. Das betont die Serie auch mehrfach. Aber ja, die Serie ist dann, das ist vielleicht ein dummer Karlauer, aber man muss das sagen, also die ist eigentlich selbst nur so ein Schwanengesang. Also ein Abgesang auf eine Epoche, ein goldenes Zeitalter der New Yorker Lunches und Salons und als es noch Handschuhabteilungen in den Luxuskaufhäusern gab und sowas. Wenn man was Gutes sagen will, das ist schon ein intensives Melodram darüber, sich nicht entschuldigt zu haben und kein angemessenes Ende zu finden. Aber das Problem ist, dass die Serie das dann eben auch nicht findet. Also die zieht weiter ihre Kreise und auch das Sterben von Capote und von dem Hauptzwan in die Länge. Letztlich ist das dann natürlich gut anzuschauen, aber halt auch irgendwie eine zähe Angelegenheit.
Sagt Kritiker und Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter über Feud Capote vs. The Swans ab heute auf Disney+. Ich danke dir sehr für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch.